Vorsicht! Der Genuss dieses Podcasts kann zu vermehrten Bibliotheksbesuchen führen.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim Vorwort Kurz und Schmerzlos. Heute mit Thomas Nussbaumer und mein Name ist Boris Schön. Ja, Thomas, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Ich würde dich als erstes kurz bitten, dich vorzustellen.
Ja, mein Beruf ist Volksmusikforscher oder wie das Neuhochdeutsch heißt, Ethnomusikologe. Ich bin in der Funktion am Innsbrucker Standort der Universität Mozarteum Salzburg tätig. Und meine Aufgabenbereiche sind Feldforschung zur musikalischen Tradition, hauptsächlich im Alpenraum, aber auch darüber hinaus Veranstaltung von Symposien, von Konzerten und Publikationen.
Die vielleicht ganz banale Frage, wie kamst du zu dieser Tätigkeit?
Ich habe Musikwissenschaft studiert und habe das Glück gehabt, zu einer Zeit Musikwissenschaft zu studieren, wo man davon ausgegangen ist, dass man sich für alle möglichen Felder der Musik interessieren sollte. Und bin dann zunächst einmal historisch geprägt gewesen, habe aber dann dank Manfred Schneider ein sogenanntes Akademikertraining Anfang der 90er Jahre am Tiroler Volksliedarchiv absolviert. Bin dort mit spannenden Tonaufnahmesammlungen von Volksmusik aus Osttirol und Südtirol in Kontakt gekommen und und habe dann sehr bald einmal dann eigene Feldforschungen unternommen und wurde dann am Mozarteum angestellt in der Funktion auch. Also es hat mir im Interessieren begonnen.
Und Feldforschung bedeutet, du bist quasi vom Stanzlerabend, oder ich weiß nicht, das wird keine Tiroler Musikkategorie sein vielleicht, bis zum musikalischen Abend irgendwo unterwegs oder besuchst auch Umzüge oder wie kann man sich das vorstellen?
Im Grunde genommen alles, ja. Das beginnt mit der Kontaktaufnahme mit sogenannten Überlieferungsträgerinnen und Menschen, die traditionelle Musik machen und Lieder singen und umfasst Interviews bei denen zu Hause, wo dann auch musiziert wird, bis hin zu Aufnahmesitzungen, wo mehrere Musizierende zusammenkommen. Natürlich auch die Dokumentation von öffentlichen Veranstaltungen. Und ein besonderes Steckenpferd ist ja die Fasnacht. Und zwar eben die Fasnacht als musikalisches und klangliches Ereignis. Und da ist praktisch alles, was zur Feldforschung gehört, vom Einzelinterview bis zum großen Umzug enthalten.
Inwieweit ist denn Authentizität in diesem Bereich eine relevante Kategorie? Oder gibt es da authentisch, nicht authentisch? Oder wie kann man das einstufen? Weil du vorher ja, ich habe jetzt den Begriff vergessen, Bewahrer, glaube ich, oder?
Überlieferungsträger.
Überlieferungsträger, ja. Genannt hast.
Ja, das mit der Authentizität ist natürlich so eine Sache. Und, ich meine, Authentizität gibt's rein objektiv betrachtet gar nicht. Das ist eine subjektive Kategorie, wenn man sie auf Kultur oder in dem Fall auf Volksmusik anwendet. Im Grunde genommen ist alles authentisch, was Menschen machen. Authentizität als Qualitätsmerkmal ist aber etwas, was sozusagen von bottom-up, ja, gesetzt wird. Es gibt da so Deutungsinstanzen, zum Beispiel eben Volksmusikpfleger oder manchmal auch Forscher, die sagen, ja, die und die Tradition ist alt und authentisch und die andere ist weniger wertvoll, weil sie jung ist. Das sind alles subjektive Kriterien. Ich versuche aber, da objektiv vorzugehen.
Ist es dann sozusagen anhand von Zeitzeugen oder woran kann man das festmachen, ob etwas ein altes Brauchtum ist oder ein neuerer Brauch? Also wenn es jetzt, keine Ahnung, letztes Jahr aufgetaucht ist, dann ist es vielleicht sichtbarer, aber ob was seit weiß nicht, in welchen Kategorien wir da sprechen, 200-300 Jahren schon existiert oder erst seit 30 Jahren oder so, oder wo sind da die Grenzen oder und wie woran macht man das fest? Kann man das so sagen überhaupt? Also,
ja, grundsätzlich geht man bei solchen Fragen ja historisch vor. Man schaut, welche Quellen gibt's für bestimmte Stücke oder für bestimmte Traditionen. Und sehr oft sind es im Bereich der Volkskultur mündliche Quellen. Das heißt, man hat schriftlich sehr wenig. Man interessiert sich ja eigentlich für Volksmusik und Volkskultur erst seit dem letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Das heißt, was vorher war, entzieht sich zum Teil auch der heutigen Begrifflichkeit. Und im Grunde genommen ist Tradition etwas Wandelbares. Also die Lieder, die man 1820 gesungen hat, als Josef Sonnleitner im Jahr 1819 so eine große Sammelaktion in ganz Österreich initiiert hat, unterscheidet sich völlig von dem, was man um 1900 gesungen hat oder was man heute singt. Auch die Darbietungsweise von Musik verändert sich. Das kann man sehr gut am Vergleich historischer Tonaufnahmen mit heutiger Praxis ermessen. Also Tradition verändert sich und darf sich auch verändern. Was vielleicht immer ein wichtiger Punkt ist bei Traditionen, sie knüpfen oft an Vorhergehendes an, aber es gibt immer wieder mal innovative Schübe, es gibt auch komplette Änderungen und das ist spannend.
Ich meine, ich habe jetzt da für mich so ein Bild, zum Beispiel Krampus-Umzüge, die ja auch musikalisch oft schon eher so mit fast technoider Musik oder so unterlegt sind, ist natürlich jetzt eher eine neuere Entwicklung, hätte ich jetzt als Laie gesagt. Aber kann man vorstellen, dass natürlich viel innovative Sachen passieren und das Ganze sich durchmischt, so wie, glaube ich, in der Ethnologie ja generell ist ein Thema ist. Oder woher kommen Sachen und wie verlaufen sie und wo kommt's Neue dazu? Also
die Grenzen eigentlich zwischen sogenannter Volkskultur und sogenannter Hochkultur und sogenannter Popkultur sind ja fließend. Ja. Das sind ja eigentlich Kategorien, die sozusagen in unseren Köpfen sich manifestiert haben, aber in der Praxis bezieht man Anleihen von überall her. Und es macht ja durchaus Sinn, dass man Heavy Metal zum Krampusumzug spielt. Man will ja etwas ganz Wildes und Lautes darstellen. Und was eignet sich da besser? Ja.
Jetzt habe ich auf der Website des Mozarteums gesehen, dass du auch die Musik der Old Order Amish in Iowa beforscht hast und dokumentiert hast. Jetzt erstens einmal, wer sind überhaupt die Old Order Amish?
Amish,
ja. Entschuldigung. Ja. Und wie kam es dazu?
Ja, das wäre jetzt fast eine sehr lange Geschichte, aber nur ganz kurz. Also die Old Order Amish oder Amischen sind eine religiöse Gruppe, die kommen aus der Täuferbewegung, die ja so um 1520 entstanden ist. Die Amischen gibt es aber erst seit 1693, benannt sind sie nach Jakob Ammann, das war ein Schweizer aus der Gegend von, also aus dem Kanton Bern, der also diese Gruppe irgendwie mit seinen Ideen geformt hat. Und Amische gibt es also heute nur noch in Nordamerika, speziell in den USA. Und ihr Kennzeichen ist, dass sie keinen elektrischen Strom zu Hause verwenden, also nicht am öffentlichen Stromnetz sind, dass sie anstatt mit Autos, mit Buggys durch die Gegend fahren, dass sie die Telekommunikation vermeiden, dass sie schmucklos einheitlich gekleidet sind. Also sie folgen ganz konsequent der Bibel und dem Gebot, jede Form von Luxus zu vermeiden.
Und wie kam es dazu, dass du die beforscht hast?
Na, ich habe einen Kollegen in Iowa, der war damals Professor an der Iowa State University in Ames, Jim Dow, und den habe ich eigentlich kennengelernt durch meine Feldforschung zum Thema Musik, Volksmusik im Nationalsozialismus. Und er hat mich aber eigentlich damals 2005 nach Iowa eingeladen, weil dort ein Karneval-Symposium war. Also ich habe dort über Karneval in the Alps referiert. Und er hat mir dann also sozusagen vor dem Symposium auf ein paar hundert Kilometer weiter in den Südosten entführt wo er mit Amischen seit Jahrzehnten zusammenarbeitet, weil die sprechen ja Pennsylvania-Deutsch. Das ist ja weiter sehr wichtiges Merkmal. Und er war eben Professor für German Language und er hat immer seine Studierenden dorthin gebracht, damit sie ja so sehen, dass man nicht nach Deutschland fahren muss, um Deutsch zu hören, sondern das quasi vor der Haustür hat. Und er hat sie überreden können oder überzeugen können davon, dass sie sich von mir beim Singen aufnehmen lassen. Also wir haben weltweit die meisten amischen Tonaufnahmen, weil normalerweise lassen sich die ja nicht aufnehmen. Und im Moment entsteht gerade ein Buch drüber.
Und wie klingen die Gesänge? Ist das so klassisch oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, also das sind sehr melismatische Gesänge. Das heißt also pro Wortsilbe sehr viele Töne, bis zu 9, manchmal sogar 12 Töne. Und die Tradition beruht eigentlich auf der protestantischen Choraltradition. Das heißt, es sind also melismatisch gesungene Choräle, die sehr, sehr langsam gesungen werden. Deshalb bezeichnen die Amischen das auch als langsame Weisen. Und die bilden aber einen Kontrast zu den Fast Tunes. Also das sind dann deutsche, amerikanische, englische, geistliche Lieder. Und natürlich gibt es dort auch dann Volkslieder, Kinderlieder, Wiegenlieder. Also wir haben seit 2005 in mehreren Exkursionen sehr viel davon aufgenommen und viel Material gesammelt.
Ja, sehr spannend. Jetzt bist du heute zu Gast in der Stadtbibliothek, weil wir einen Abend haben, wo es um das Thema Hymnen geht. Es geht auch um anlässlich eines Buches Odum in Österreich um die Landeshymnen in Österreich. Für dich als Ethnologe, wenn ich die Frage so stellen darf, was haben denn Hymnen in der heutigen Zeit für eine Bedeutung oder für eine Relevanz? Bei mir kommt als Laie immer vor, es ist eher was aus der Vergangenheit.
Ja, das ist immer eine sehr merkwürdige Sache mit den Hymnen. Zu meinem großen Erstaunen habe ich von einem Vorfall in Niederösterreich gelesen im Dezember letzten Jahres, also Dezember 2024. Dort wurde einem Ukrainer nachträglich die österreichische Staatsbürgerschaft wieder aberkannt, weil er sich geweigert hat, bei der Verleihungsfeier die österreichische Bundeshymne zu singen. Ja, die Argumentation war, offensichtlich könne er sich also mit Österreich nicht identifizieren, an mit unseren Werten nicht und so weiter. Und deshalb sei ihm da das sofort die Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Wenn ich andererseits daran denke, Bundeshymne nimmt man wahr bei Sportübertragungen, bei Fußball-Länderspielen, da stehen die da, manche singen falsch mit, manche singen richtig mit. Ja, es erzeugt im Moment halt so ein Gefühl von Gemeinschaft, von nationaler Gemeinschaft, also Patriotismus. Ja, das ist eigentlich so irgendwo der Zweck von Bundeshymnen, auch Landeshymnen, wobei natürlich ja immer die Frage ist, ja, wer sich davon angesprochen fühlt. So eindeutig ist ja das überhaupt nicht.
Jetzt wären wir am Schluss unseres Gesprächs und ich wollte noch fragen, hast du ein Buch, das du unseren Zuhörerinnen empfehlen kannst?
Ja, ich habe ein Buch, das wird immer wieder als schwer lesbar klassifiziert und es gibt viele, die sich nicht drüber trauen, weil das so dick ist und es hat auch zwei Bände und es ist ein Roman, der nie fertiggestellt wurde.
Ich habe jetzt schon eine Vermutung.
Es ist der Mann ohne Eigenschaften.
Ja, ja, sehr gut. Ja, ist ein tolles Buch. Es gibt in Innsbruck einen Buchhändler, den Eckehard H. Erl, der sagt, er hat es schon zweimal gelesen.
Kann ich nachvollziehen, weil es ist wirklich, es ist faszinierend, dass es ist, man wird in diese Geschichten hineingezogen. Und das, ich denke, das passt da irgendwie zu dem Thema, ja, Hymnen als nationale Symbole. Es geht ja eigentlich, ich meine, der Roman steht halt einfach auch irgendwo für so ein bestimmtes Österreich-Bild, das man hat. Und es ist da sehr viel von Mentalität oder von dem Spirit einfach drinnen.
Ja, Thomas, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du Zeit gehabt hast und ich freue mich auf den heutigen Abend.
Danke auch, Boris.
Das Vorwort ist eine Produktion der Stadtbibliothek Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.